Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Focus Europa Spezial, produziert von Radio Dreieckland. In unserem wöchentlichen Spezial widmen wir uns eine halbe Stunde einem aktuellen europäischen Thema. Heute geht es um Ungarn. Verantwortlich für die heutige Sendung vom 11. Oktober 2013 ist Caro.
Also hier ist wirklich eine Welle von Änderungen in Richtung Vergangenheit im Gang, die einfach große Sorgen macht.
Die Faschisierung geht eigentlich immer weiter und ich weiß nicht, auf was man eigentlich noch warten muss, dass die Europäische Union die demokratischen Werte der Europäischen Union verteidigt.
Wir leben in einem Land, in Ungarn, wo die jetzige Partei eine solche Mehrheit hat, dass es nicht in die Frage kommt, dass es Mehrheit gibt, die Vorschläge dieser Partei ablehnen. Also das ist absurd und unerklärbar, aber das ist die Kraft und die Stärke dieser antidemokratischen Partei, die jetzt an der Regierung sitzt.
Diese Aussagen beschreiben die momentanen Umbrüche in Ungarn. Eine Zäsur markiert dabei die neue Verfassung. Als sie am 1. Januar 2012 in Kraft trat, geriet Ungarn ins Visier der europäischen Öffentlichkeit. Ebenso geschah dies nach den Wahlen 2010, als der Fidesz, die Partei Viktor Orbáns, mit einer Zweidrittelmehrheit ins Parlament einzog. Seitdem gibt es kaum Bereiche, die sich nicht verändert haben. Dazu trägt auch die faschistische Jobbik, auf Deutsch die Besseren, bei, welche die drittstärkste Kraft im ungarischen Parlament darstellen. Einigen dieser Veränderungen wollen wir in diesem Spezial nachgehen. Sie reichen von der neuen Verfassung, dem an Zensur grenzenden Mediengesetz, dem Verbot des Clubradios und der Diskriminierung von Minderheiten wie Obdachlosen, Roma oder Juden. Zu Beginn lassen wir in einem Nachrichtenblock einige aktuelle Ereignisse der letzten Wochen in Ungarn Revue passieren.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Die Anfeindungen gegen den ungarischen Regisseur und Schauspieler Robert Alföldi gehen weiter. Anfang September wurde er von drei Männern angegriffen, ehe er sich in ein Theater flüchten konnte. Bei der Uraufführung einer von Alföldi inszenierten Oper hatten rund 100 Rechte demonstriert. Dazu aufgerufen hatten die Wächter der Karpatenheimat. Ihnen schlossen sich die ungarische Nationale Garde und die nationalgesinnten Biker an, die der Jobbik-Partei nahestehen. Dagegen demonstrierten mehrere antifaschistische Gruppen. Ende Juni war Alföldis Vertrag als Intendant des Budapester Nationaltheaters ausgelaufen, woraufhin er ersetzt wurde durch jemand, der den Vorstellungen der Regierung entspricht. Eine Dramaturgin kommentierte, der neue Intendant spiele im Gegensatz zu Alföldi zwar nur vor halb vollem Haus, aber auf der Straße habe er Gefolgschaft. Das Freiburger Verwaltungsgericht erklärte in seinem Mitte September bekanntgegebenen Urteil betreffend eines afghanischen Flüchtlings, der über Ungarn nach Deutschland gekommen war, dass für ihn in Ungarn voraussichtlich keine menschenwürdige Existenzmöglichkeit bestehe. Nach den gegenwärtig vorliegenden Erkenntnismitteln sei mit einiger Wahrscheinlichkeit ernstlich zu befürchten, dass Asylbewerberinnen in Ungarn unter den dortigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen, insbesondere auch mit Blick auf den bevorstehenden Winter, nicht menschenwürdig existieren könnten. Der mögliche Zugang zu Beschäftigung, Wohnraum, Sozialhilfeleistungen, medizinischer Versorgung und Bildung für Asylbewerberinnen in Ungarn wurde vom Gericht in Frage gestellt. Der Flüchtling darf somit nicht nach Ungarn abgeschoben werden. Das Gericht erteilte ihm vorläufigen Rechtsschutz bis zur endgültigen Entscheidung. Damit ist davon auszugehen, dass auch ein abschließendes Urteil die Abschiebung nach Ungarn verhindern wird. Abschiebungen nach Ungarn dürften in naher Zukunft wohl also rechtswidrig sein. Gegenüber Radio Dreieckland sagte die Anwältin des erfolgreichen Flüchtlings, Anne Fessenbecker, über Flüchtlinge in Ungarn.
Die Lebensbedingungen sind einfach menschenunwürdig. Es geht da darum, dass die Flüchtlinge nach einer gewissen Zeit, wo sie noch in einem Lager sein dürfen, einfach auf die Straße gesetzt werden. Ihnen wird gesagt, ihr habt eine gewisse Zeit, Arbeit und Wohnung zu finden. Wenn ihr das in der Zeit nicht schafft, dann müsst ihr aus dem Lager ausziehen. Und das bedeutet für Flüchtlinge, dass sie dann einfach auf der Straße sind, weil für ausländische Flüchtlinge es in Ungarn faktisch unmöglich ist, eine Arbeit zu finden und damit eben auch eine Wohnung zu finanzieren. Und nach einer gewissen Zeit in diesem Lager werden einfach sämtliche Leistungen gestrichen. Das heißt, raus. Und es gibt viele Flüchtlinge, die in Ungarn einfach auf der Straße leben, unter Brücken, in Bahnhöfen.
Kontroverse um Roma-Ausstellung im Linzer Rathaus. Die Gedanken sind frei. So lautet der Ausstellungstitel von Marika Schmid, die im Linzer Rathaus zu sehen sein wird. Als rassistisch und ungarnfeindlich bezeichnete der ungarische Botschafter in Österreich die Kunstausstellung und forderte den Rathauschef auf, diese nicht zuzulassen. In der Ausstellung weist Marika Schmid unter anderem auf Parallelitäten zwischen dem nationalsozialistischen und dem heutigen Hass auf Roma hin und kritisiert die ungarischen Parteien Fidesz und Jobbik für ihre rassistische Politik. Die Ausstellung war schon im vergangenen November auf einem Baustellenzaun zu sehen, wurde aber nach Protest von Ungarnnationalen von der Polizei abgerissen und zerstört. Die Möglichkeit der Ausstellung innerhalb des Rathauses kann als informelle Entschuldigung der Stadt gegenüber der Künstlerin gesehen werden. Ungarn geht gegen Obdachlose vor. Das ungarische Parlament beschloss am 30. September ein Gesetz, demzufolge Obdachlose schlimmstenfalls mit Haftstrafen rechnen müssen, wenn sie sich an bestimmten öffentlichen Orten aufhalten. Obdachlose sollen sich prinzipiell nicht an Plätzen aufhalten dürfen, die zum ungarischen Weltkulturerbe gehören. Darüber hinaus können die Kommunen nach eigenem Ermessen obdachlosenfreie Zonen bestimmen. Kritische Stimmen verurteilen das Gesetz als pauschale Kriminalisierung der Armut. Orbáns Büro verteidigte das Gesetz. Es sei, Zitat, hauptsächlich im Sinne der Obdachlosen, Zitat Ende, die auf öffentlichen Plätzen erfrieren könnten. Hunderte Ungarinnen folgten dem Aufruf der von Obdachlosen gegründeten Facebook-Gruppe »Die Stadt gehört allen« und demonstrierten vor dem Parlament gegen das Gesetz. Vor rund einem Jahr war ein ähnliches Gesetz vom ungarischen Bundesverfassungsgericht gekippt worden. Die umstrittenen Änderungen in der ungarischen Verfassung machen die neue Regelung nun ab Dezember möglich. Zum Anti-Obdachlosen-Gesetz hören wir nun einen Beitrag von Wilma Rall von Radio Rabe aus Bern. Und Wilma Rall hat die Journalistin Julia Varadi zunächst gefragt, was denn das neue Obdachlosengesetz konkret beinhaltet.
Diejenigen, die kein Haus oder Apartment haben, wo sie leben können, die werden verfolgt und können eine hohe Summe bezahlen müssen, was sie natürlich nicht können, weil wenn sie es könnten, dann würden sie sich irgendetwas besorgen, wo sie wohnen können. Zweitens können sie ins Gefängnis gebracht werden. Das bedeutet, dass es bei uns in Ungarn von nun an schon auch bisher Armut verfolgt wird.
Ab Dezember ist es Obdachlosen in der ungarischen Hauptstadt Budapest untersagt, sich an bestimmten öffentlichen Plätzen aufzuhalten. Erstens an allen Orten, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören, sprich überall dort, wo sich Touristen aufhalten. Zweitens können die verschiedenen Budapester Bezirksleiter entscheiden, welche Orte sie in ihren Bezirken zusätzlich als No-Go-Zone für Obdachlose erklären.
Außerdem bedeutet das auch, wenn ein nicht angenommenes Hütchen gebaut wird von den verschiedenen Obdachlosen, wo sie sich aufhalten. Erstmals sollten diese Hütchen abgebrochen werden und diese Leute sollten auch bestraft werden, die das gebaut haben.
Offiziell begründet die rechtskonservative Fidesz-Regierung das neue Gesetz als Maßnahme zum Schutz vor Kälte, Tod. Jeden Winter erfrieren in Ungarn Dutzende Obdachlose. Zudem hat die Regierung angekündigt, dass Sanktionen nur dann verhängt werden, wenn nachweislich ein Platz in einer Obdachlosenunterkunft vorhanden wäre, aber nicht genutzt wird. Diese Argumente vermögen Julia Varadi nicht zu überzeugen.
Eine gute Lösung, das würde ich es nicht nennen.
Vor allem, es gibt viele Untersuchungen, dass die Obdachlosen meistens deshalb nicht in Heime gehen wollen, weil ihre Sachen dort meistens gestohlen werden, weil sie sich dort nicht in Sicherheit fühlen. Es ist für sie wahrscheinlich viel sicherer, auf der Straße zu bleiben. Natürlich glaube ich auch nicht, dass Leute auf die Bänke schlafen sollten, aber die Lösung ist nicht, dass wir sie verjagen.
Obdachlose aus dem öffentlichen Raum zu verjagen, versucht die autoritäre Fidesz-Regierung in Ungarn schon länger. Bereits vor einem Jahr wollte sie ein entsprechendes Gesetz verabschieden, wurde aber vom ungarischen Verfassungsgericht zurückgepfiffen. Warum es nun trotzdem in Kraft treten konnte, erklärt Julia Waradi folgendermaßen.
Ja, das ist es eben. Unser Verfassungsgericht wusste ganz genau, dass es hier über eine antisoziale Entscheidung geht. Und deshalb hatte es damals, als es schon eingereicht worden ist, zurückgewiesen. Auch jetzt hat sich nichts verändert. Aber wir leben in einem Land, in Ungarn, wo die jetzige Partei eine solche Mehrheit hat, dass es nicht in die Frage kommt, dass es Mehrheit gibt, die die Vorschläge dieser Partei ablehnen. Also das ist absurd und unerklärbar, aber das ist die Kraft und die Stärke dieser antidemokratischen Partei, die jetzt an der Regierung sitzt.
Linke und liberale Oppositionsparteien lehnen das neue Obdachlosengesetz denn auch vehement ab. Am Montag gingen in Budapest zahlreiche Menschen aus Protest auf die Straßen und haben Staatspräsident János Áder dazu aufgerufen, das Gesetz zu blockieren. Wird Áder das tun?
Versuchen wir das schon, aber was die daraus herauskommende Erfolg ist, das kann ich Ihnen ja vielleicht schon jetzt sagen, dass es nicht geändert wird. Was ich Ihnen noch sagen kann, ist, dass es sehr, sehr traurig ist, dass auch die Leitung von unserer Hauptstadt István Tarlós genauso denkt. Und deshalb wurde, wenn diese Demonstration losgegangen ist, auf dem Asphalt, auf die Straße geschrieben, Tarlós Stadt ist die Stadt des Todes. Und natürlich auch die Fraktionen der Opposition wenden sich an János Áder. Aber bisher haben wir nur den Eindruck gehabt, dass solche Gegenmeinungen überhaupt keine Antwort gekriegt haben.
Nicht nur von der ungarischen Opposition, auch international wird das Obdachlosengesetz scharf kritisiert. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch meinte, es sei ein weiterer Beleg dafür, dass sich die rechtskonservative Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban um die Menschenrechte futtiere.
Radio Rabe aus Bern über das Anti-Obdachlosengesetz. Die ungarische Regierung hat es im zweiten Anlauf verabschiedet und kriminalisiert damit die Armut. Die Interviewte Julia Waradi arbeitet als Kulturjournalistin beim Clubradio, eines der letzten verbliebenen unabhängigen Stimmen in der ungarischen Medienlandschaft. Durch die umstrittene ungarische Medienbehörde ist das Clubradio immer wieder in seiner Existenz bedroht. Denn die ungarische Regierung versucht, kritische Medien mundtot zu machen. Dem Clubradio wurde die Frequenz streitig gemacht. Auf Druck eines ungarischen Gerichts konnte der Sender sie aber gegen Geld wiederbekommen. Mit dem Mediengesetz hat die ungarische Regierung 2010 die staatliche Behörde für Medien- und Nachrichtenübermittlung geschaffen. Über das Mediengesetz sagte die Europaabgeordnete Ulrike Lunacek.
Da hat ja Orban schon bei der kurz nach der Regierungsübernahme ein neues Mediengesetz gemacht, eine neue Medienbehörde geschaffen, die genauso wie bei einer neuen Justizbehörde an der Spitze mit engen Vertrauensleuten von ihm und seinem engsten Umfeld besetzt wurde, also eindeutig politische Besetzungen, die für mich unter dem Titel Nepotismus fallen. Außerdem wurde dezidiert darauf hingearbeitet, dass hier, gerade in letzter Zeit gab es Änderungen, dass zum Beispiel in einem Wahlkampf, dass da Date, Fernseh- und Radiostationen keine Wahlwerbung haben dürfen von Parteien, ja, was völlig jeglicher sozusagen pluralen Medienlandschaft oder Mediengesellschaft widerspricht. Und er hat außerdem die Medienbehörde, die zwar auch geschaffen wurde, um
Beleidigungen, Hetze und Ähnliches hintanzuhalten. Die agiert auch sehr selektiv. Da gibt es einfach den Versuch, die Medienlandschaft auch auf Linie der Regierungsparteien zu bringen. Und das ist auch, das haben wir leider in anderen EU-Staaten auch. Ja. Italien unter Berlusconi ist auch so ein Beispiel, wo wir damals eigentlich auch schon, wo die EU härter hätte reagieren müssen und es auch nicht getan hat. Aber das sind einfach in Ungarn hier Vorgänge, die einem modernen Rechtsstaat widersprechen.
Darüber hinaus sagte Ulrike Lunacek zur Lage der Grundrechte in Ungarn.
Es hat sich hier in den Jahren seit der Machtübernahme mit einer Zweidrittelmehrheit der Fidesz-Regierung mit ihrem Premierminister Orban leider vieles zum Schlechteren gewandt. Es hat hier schon in den letzten Jahren immer wieder nicht nur Versuche gegeben, sondern wo einfach Orban mit seiner Zweidrittelmehrheit im Parlament zahlreiche wirklich so Grundrechte und auch auf Verfassungsebene hier Dinge verändert hat, wie wir sie eigentlich in einem modernen, auch aus liberalen Europa nicht haben dürften. Zum Beispiel hat er schon eine neue Verfassung schreiben lassen und geschrieben, und die wurde innerhalb von wenigen Wochen durchs Parlament geboxt. Also da gab es keine Konsultation mit der Bevölkerung, da gab es keine wirkliche Auseinandersetzung im Parlament, sondern wissend, ich habe eine Zweidrittelmehrheit, machen wir das einfach, und innerhalb weniger Wochen wurde hier eine neue Verfassung aufgestellt, die zum Beispiel sich wieder bezieht auf die Stephanskrone, also auf den religiösen Führungsperson von vor vielen Jahrhunderten, und auch gleichzeitig hier auch in Richtung wieder eines Großungarn gedacht, also alles das, was im Trianon-Vertrag 1918-19 verloren ging vom großen Ungarn in der Slowakei, in Rumänien, also dort, wo jetzt auch Ungarn noch leben, das wird in dieser Verfassung auch wieder zwar nicht dezidiert, aber dennoch so quasi eingebracht. Und dann gab es auch noch jetzt 4 Verfassungsänderungen, auch alle ganz rasch. Da ist auch eine dabei jetzt im letzten Mal, wo die Definition der Familie auf einmal im Jahr 2013 ganz eng gefasst wird, wo Familie ganz eng definiert wird als eine Ehe von Mann und Frau mit Kindern, also wo sowohl Alleinerzieherinnen, wie wenn zum Beispiel Großeltern mit Kindern zusammenleben, aber auch wenn gleichgeschlechtliche Paare zusammenleben, das alles fällt nicht mehr unter den Begriff Familie. Also hier ist wirklich eine Welle von Änderungen in Richtung Vergangenheit im Gang, die einfach große Sorgen macht.
Und wir hören nun den Mix Aven Le Roma vom Tilos Radio aus Budapest. Frau Lunacek sprach gerade von einer Welle von Änderungen in Richtung Vergangenheit. Doch woher kommt diese Welle in Ungarn? Das Ergebnis der Parlamentswahlen 2010 wird häufig als Rechtsruck bezeichnet. Dass es sich hierbei aber nicht um einen plötzlichen Wechsel handelt, sondern um einen langsamen Rechtsschub, findet die Kulturwissenschaftlerin Magdalena Masowski. Wir sprachen mit ihr über die völkische Entwicklung in Ungarn hin zu einer sogenannten Ethnokratie. Laut Magdalena Masowski ist die ungarische Gesellschaft nicht durch eine Links-Rechts-Unterscheidung kategorisiert, sondern in einen völkischen und einen nicht-völkischen Block aufgeteilt. Die völkische Ideologie geht mit einer Selbstethnisierung der Nation einher. Die Nation wird als ethnisch homogene Volksgemeinschaft verstanden. Wie lässt sich denn das völkische Denken in Ungarn beschreiben?
Das ist ein Großreichdenken, geht mit Revanchismus einher. Und man muss sagen, dass in diesem völkischen Denken mit inbegriffen sind die Ausgrenzungen, vor allem Antisemitismus, Antiziganismus und Homophobie. Das sind die drei wichtigsten Ausgrenzungstendenzen in Ungarn. Aber der Antisemitismus kann nicht unbedingt nur als Judenfeindlichkeit begriffen werden, sondern als Weltanschauung. Und es gibt verschiedene Stereotypisierungen, die ebenfalls zum Antisemitismus zählen. Zum Beispiel die Ablehnung von den Linken, von den Sozialdemokraten, von den Kosmopoliten, von den Urbanen, von der Intelligenz, von der linksliberalen Intelligenz oder so. Das sind alles antisemitische Stereotypisierungen, die, wenn sie erwähnt werden und hassbeladen, zum Beispiel in Medien oder von Seiten der Regierung erwähnt werden, dann weiß ein jeder, worum es geht. Nämlich um dieses Feindbild, die Liberalen, die Linken, die Sozialdemokraten, die Kosmopoliten, die Urbanen und so weiter. Das heißt, in diesem Kontext kann der Antisemitismus verstanden werden.
Und mit welchen Anfeindungen sind diese Personengruppen, die Sie gerade umschrieben haben, momentan in Ungarn konfrontiert?
Also in dieser Phase kann man sagen, dass Ungarn bereits zur Ethnokratie geworden ist. Und das heißt, dass dieses völkische Denken dazu führt, dass diejenigen, die sich zu den zum ethnischen Magyarentum zählen, diejenigen unterdrücken, die sie nicht dazu zählen. Das heißt, die quasi die nationalen Atheisten werden unterdrückt, die also vermeintlich nicht zur Nation gehören, die werden ausgegrenzt, unterdrückt, entlassen zum Beispiel von Redaktionen, Medienmenschen, die etwas liberaler sind oder auch liberal sind. Die wurden in den letzten Jahren zu Hunderten entlassen, zum Beispiel auch von den öffentlich-rechtlichen Medien. Und für die wurden dann richtige rechtsradikale Menschen zum Beispiel auch im öffentlich-rechtlichen Radio in Budapest eingestellt. Ein bestimmter zum Beispiel, der ehemals ein Jobbik-Mensch war, also ein Mitglied der rechtsradikalen Partei Jobbik, der ist jetzt zum Beispiel Nachrichtenredakteur, wenn ich das richtig weiß. Vielleicht wurde er in der Zwischenzeit noch weiter befördert, das weiß ich nicht ganz genau. Also solche Tendenzen sind zu beobachten. Der gemeinsame Feind ist auf jeden Fall, weil eben diese Ideologie zwischen Fidesz und Jobbik gemeinsam sehr stark ausgeprägt ist, der gemeinsame Feind von denen sind die Liberalen, die Intellektuellen, die Kosmopoliten. Also das sind die gemeinsamen Feinde von den Völkischen.
Und das völkische Denken ist ja nicht nur auf die rechten Parteien beschränkt. Wie ist es denn in der Opposition ausgeprägt?
Da ist zum Beispiel ein sehr starke, wie soll ich sagen, antikapitalistische Haltung, eine antiimperiale Haltung und eine antizionistische Haltung zu beobachten. Beinahe keine diese Oppositionsgruppen, übrigens auch nicht von den Antifas oder von den antifaschistischen Organisationen, distanzieren sich von diesen ethnischen Nationen, also von dieser ethnischen Kulturnation. Eine einzige kleine Partei, nämlich die Demokratische Koalition unter der Leitung des ehemaligen Ministerpräsidenten Ferenc Gyurcsány, einzig diese Partei distanziert sich von diesem ethnischen Denken und bestärkt seinen oder ihren Kampf oder ihren Willen zur Achtung der universalen Menschenrechte. Dieser Begriff wird sonst von keinen anderen Parteien bekräftigt. Man meint übrigens allgemein, dass man einen Klassenkampf führen würde, so wie früher im Realsozialismus, gegen die unterdrückerische Macht. Und darin sind so ungefähr die Oppositionsparteien einig. Man merkt nicht, dass der Weg der Regierung ein ethnonationaler Weg ist, bei dem das gesamte politische und kulturelle Leben eigentlich wie in Gramscis Kulturrevolutionstheorie nur eben völkisch nach und nach eingenommen wird. Dass Ungarn jetzt eine Ethnokratie ist, das merkt niemand von ihnen. Das wird auch überhaupt nicht thematisiert. auch in der Opposition nicht, beziehungsweise vor allem natürlich in der Opposition nicht. Man spricht eher von Mafiastrukturen und von einem Filzland und meint, dass das zur Radikalisierung führt. Und man merkt nicht, dass Ursache und Wirkung vertauscht werden, weil nämlich, so wie ich das sehe, eben dieser Ethnonationalismus zu diesen Mafiastrukturen bzw. zu diesem Filzland, zu diesem Filz führt. Weil nämlich wir unterstützen, sagen die Völkischen, wir unterstützen unsere Art, unsere Rasse. Also das sind Begriffe, die man auch immer wieder hört. Unsere Art zum Beispiel, die Nationsgläubigen, die Nationalgesinnten, das sind eben diejenigen, die unterstützt werden und die anderen nicht. Dieses völkische Denken ist leider Gottes auch in der Opposition zu beobachten und deswegen kann es in der auf der zivilen Ebene immer wieder beobachtet werden, dass zum Beispiel in bestimmten Gremien, Untersuchungsgremien zum Beispiel, über die ideologischen Grenzen hinweggeschaut wird und zum Beispiel auch mit Jobbik zusammengearbeitet wird. So gerade eben auch und vor kurzem, beziehungsweise in den letzten 3 Jahren, die ungarischen Grünen haben eben mit Jobbik auch zusammengearbeitet.
Zum Abschluss unseres Fokus Europa Spezials zu Umbrüchen in Ungarn haben wir Frau Magdalena Masowski gefragt, welche Handlungsmöglichkeiten sie für die EU in Bezug auf Ungarn sieht.
Im Moment habe ich doch das Gefühl, dass Ungarn auf der Nase von der Europäischen Union herumtanzen kann, weil seit 3,5 Jahren geht es schon mit Ungarn. Es hat also angefangen schon mit dem Mediengesetz und da hat man nicht gemerkt, dass selbst im Mediengesetz, das Mediengesetz ist in Kraft getreten am 1. Januar 2011, dass da bereits in einem Passus erwähnt wurde, dass die Mehrheit auch zu schützen sei. Das war schon mal in so einem völkischen Land sehr gefährlich. Da hat niemand was dagegen gesagt, von der Seite der Europäischen Union, auch von den Behörden nicht, in den verschiedenen Kritiken. Und dann am 1. Januar 2012 ist diese völkische Verfassung in Kraft getreten. Da wurde zwar alles Mögliche kritisiert, aber die Präambel kaum, in der es genau wieder diese völkische Nation hochgehalten wird. Und die erste Zeile heißt ja nationales Glaubensbekenntnis. Und die erste Zeile von der Hymne steht auch in der Präambel. Und da steht auch eben diese, schon in der Präambel, die ja so eine Art Ideologie für Ungarn sein soll und für die ganze Verfassung oder genannt Grundgesetz. Schon da steht eben die Rückbesinnung auf die Lehre der heiligen ungarischen Krone, was nichts anderes ist als ein Rückgriff auf das im 19. Jahrhundert verbreitete Lebensraumideologie im Karpatenbecken. Also das alles war überhaupt kein Thema in der Europäischen Union. Dann kam diese Roma-Strategie, die sogenannte Roma-Strategie vom gegenwärtigen Superminister Zoltán Balogh, ebenfalls im Jahre 2001, indem man sehr wohl gemerkt hat, dass die Integration nicht von der Mehrheitsgesellschaft oder weniger von der Mehrheitsgesellschaft ausgehen sollte, als vielmehr von den Roma. Das heißt, der Antiziganismus wurde als Roma-Frage, als Roma-Politik aufgefasst oder Zigeunerpolitik. Und so spricht man heute zum Beispiel in Ungarn auch. Das sind also Zitate von mir. Und jetzt will zum Beispiel in diesen Monaten dieser Superminister Zoltán Balogh, der vor kurzem vom Präsidenten Gauck mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde, eine liebevolle Segregation einführen für die Roma. Und jetzt neulich hat der Parlamentspräsident László Kövér von einem geplanten, aber nicht im negativen Sinne gemeinten Ermächtigungsgesetz gesprochen. Das heißt, die Faschisierung geht eigentlich immer weiter und ich weiß nicht, auf was man eigentlich noch warten muss, dass die Europäische Union die Werte, die demokratischen Werte der Europäischen Union verteidigt die Wertegemeinschaft, die eine demokratische Wertegemeinschaft sein sollte.
Und das war es von unserem Spezial über die Umbrüche in Ungarn. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.